Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ja, Thema heute resultiert ein bisschen aus meinem Leseplan, wo ich mir vorgenommen habe in den Ferien. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub, jetzt geht es in die 2. Woche. Ich wollte das Neue Testament einfach nochmal komplett durchlesen und habe mir für jeden Tag ein Buch vorgenommen. Aber ihr merkt schon, dann haut es nicht ganz hin, gell? Wie viele Bücher hat denn das Neue Testament, wer weiß das? Wer weiß es? 27, ja, genau. Man kann es ein bisschen ablesen im Propheten Jesaja. Prophet Jesaja hat 66 Kapitel und die ersten 39 gehen Richtung Altes Testament und ab dem 40. geht es richtig freudig los. Das ist dieses Kapitel da mit dem Adler, ja, der in neuer Kraft nach oben aufgeht und da geht dann das Neue Testament quasi los. Aber das bloß nebenbei. Jedenfalls bin ich da über einen Vers gestolpert im 1. Timotheusbrief in Kapitel 1. Und da heißt, das Endziel der Weisung für uns Christen ist aber, ich möchte jetzt mal noch nicht weiterreden, das Endziel der Weisung, Gott möchte das Beste für die Menschen. Und jetzt ist die Frage, was braucht der Mensch? Ich habe jetzt mal mir so als Beispiel Wasser und Brot, oder? Wenn du einem Mensch das entziehst und ein Mensch bekommt nicht genügend Wasser und nicht genügend Brot, was wird mit ihm passieren? Verhungern oder verdursten. Ja. Also beides ist notwendig. Und vielleicht fällt euch da gleich ein Vers dazu ein, wo der Herr Jesus mal gesagt hat, der hat gesagt, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort Gottes, das aus seinem Munde hervorgeht. Und das ist, glaube ich, eine entscheidende Sache. Und in diesem Wort steht sehr viel über das Thema, was ich heute habe. Und das Thema ist wahrscheinlich so groß, das kann man nicht unbedingt mit einem Mal abdecken. Es geht um die Liebe. Heute wird bei uns in der Gesellschaft wahnsinnig viel unternommen, dass alle Menschen gleich sind, dass Menschen sich gut entwickeln können. Und ich sehe oft so die Bemühungen und merke, die gehen in eine völlig falsche Richtung. Ja. Und ich habe da neulich ein ganz interessantes Video gesehen. Da kam ein junges Ehepaar, also das war jetzt im Ausland, in eine Art Mediamarkt. Und sie hatten ihren Sohn dabei, der war etwa 5 Jahre alt. Naja, und sie haben da diskutiert und dann kamen sie zu dem Verkäufer hinter der Theke und der Verkäufer stand erwartungsvoll da und sie haben gesagt, ja, wir möchten dieses Tablet für unseren Sohn. Und dann hat der Verkäufer gesagt, ja, wie alt ist denn Ihr Sohn? Und dann haben die gesagt, 5 Jahre. Ja, dann hat der Verkäufer gesagt, dann kommen Sie bitte in 7 Jahren wieder. Und das Ehepaar, freier Wille des Menschen und wir haben doch zu bestimmen als Konsumenten, was für unseren Sohn gut ist und was nicht. Ja? Und der Verkäufer hat gemerkt, wie die betreten geschaut haben und hat der Verkäufer gesagt, wissen Sie, möchten Sie, dass Ihr Sohn ohne Gefühle aufwächst? Sie sollten sich um Ihren Sohn kümmern. Und 12 Jahre wird ein gutes Alter sein, um ein Tablet zu bekommen. Also ich weiß nicht, ich denke jetzt vielleicht noch ein bisschen anders drüber nach. Aber mir hat es imponiert, die Botschaft, die dahinter stand. Und ich weiß nicht, wer von euch schon einmal sich Gedanken drüber gemacht hat, was denn Kinder, was Menschen eigentlich wirklich benötigen. Gott weiß das, was Menschen benötigen. Und über diesen Vers bin ich gestolpert, weil wir eben auch ins neue Jahr doch jetzt reingehen. Man soll sich immer gute Sachen vornehmen im neuen Jahr. Ich möchte mit euch den Vers mal aufschlagen im 1. Timotheusbrief. Schauen wir gerade mal schnell rein in Kapitel 1. Ich möchte die eine Stelle nicht umschlagen. Da ist in Kapitel 1, Vers 5. Da ist das Endziel der Weisung. Also der Paulus schreibt hier an den Timotheus, der ihn in Ephesus zurückgelassen hat und der sollte sich in Ephesus um die Gemeinde kümmern. Und er hat ihm gesagt, das Endziel der Weisung, also der Weisung Gottes,
aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das Endziel der Weisung Gottes. Also wenn wir uns was vornehmen sollten für das neue Jahr, dann sollte es doch das sein, oder? Wenn man sich so ein Ziel setzt. Ziel für das neue Jahr. Ja. Es gab mal einen ganz brutalen Versuch in der Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, wer das mal gehört hat. Ich habe mir mal recherchiert, wer das denn genau war. Und zwar hat da jemand Kinder, also Säuglinge und Kleinkinder aufgezogen, nur, sag mal, mit dem Allernötigsten. Das heißt, sie sind gewickelt worden, man hat sie zugedeckt, man hat ihnen Nahrung gegeben, Milch. Aber was man ihnen nicht gegeben hat, man hat mit ihnen keinerlei Kommunikation getätigt, man hat sie nicht in den Arm genommen, gar nichts, man hat sie quasi bloß mit den technisch notwendigen Dingen versorgt. Ja, und jetzt fragt euch, warum hat das ein Mensch getan? Das war Friedrich II. Im 13. Jahrhundert. Der wollte den Ursprung der Menschheit herausfinden. Also das heißt, wie wächst ein Mensch, was redet ein Mensch, mit der keine Kommunikation hat? Wie verhält der sich, der keinerlei Berührungen hat irgendwo? Ja, das war so der Gedanke dahinter. Und das war natürlich ein brutales Experiment. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich meine, die meisten von euch haben die Geschichte vielleicht einmal gehört. Diese Kinder sind gestorben. Die sind einfach gestorben. Weißt, die haben alles gehabt. Sie sind ernährt worden. Sie sind versorgt worden mit Wärme. Also nicht menschlicher Wärme, sondern mit Bettdecke. Aber diese menschliche Zuneigung, diese Liebe, die, weißt du, eine Mutter zu ihrem Kind eigentlich ganz natürlicherweise gibt, die haben sie nicht bekommen. Einfach nicht bekommen und sie sind gestorben. Muss man sich mal vorstellen. Das heißt, ein Mensch, der diese Zuneigung nicht erfährt, und ich glaube nicht, dass sich das groß im Erwachsensein ändert. Kannst du dir vorstellen, was mit Menschen passiert, die, weißt du, Menschen, die im Krieg aufwachsen. Kindersoldaten, solche Dinge, weißt du, die Menschen, die sind innerlich wie tot. Sie sterben nicht mehr vielleicht körperlich, weil sie zu kräftig schon sind. Aber innerlich sterben sie. Und Gott weiß das, dass wir Menschen es benötigen. Ich denke, ganz wichtig ist schon mal, dass man auch mal definiert, was denn unter dem Wort Liebe gemeint ist. Könnt ihr ja mal daheim selber mal nachgoogeln. Wikipedia gibt es eigentlich die drei Unterscheidungen, die die griechische Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, auch anbietet. Das sind einmal das Wort Eros, was heute meistens unter Liebe verstanden wird, wenn in irgendwelche Schlager von Liebe gesprochen wird. Ja. Wir kennen das Wort Phileo, das ist so diese brüderliche Liebe, wo auch die Gefühle dahinter stecken. Und dann gibt es diese dritte Definition von Liebe, was die meisten heute gar nicht mehr kennen. Agapeo, Agape, Liebe. Also eine Liebe, die sich selbst aufopfert für jemand anders. Das sind diese drei Definitionen. Eros, Phileo, brüderliche Liebe. Da kommt übrigens der Name Philadelphia her. Philadelphia in den USA, die Stadt. Stadt der brüderlichen Liebe. Und eben diese Agape-Liebe. Diese aufopferungsvolle Liebe. Die sich selbst aufopfert und sich selbst hinten anstellt, um an anderen Menschen oder Menschengruppen zu dienen. Das sind diese drei Definitionen von Liebe. Und interessanterweise, wenn es um diese Liebe geht, wenn es um Liebe im Neuen Testament geht, dann wird in der Mehrzahl, in der überwiegenden Mehrzahl von dieser Agape-Liebe gesprochen. Von dieser aufopferungsvollen Liebe für andere Menschen oder von Gott für die Menschen. Und das ist auch diese Liebe, die ihre Mutter hat für ihr Kind. Mir hat mal jemand, ein Bibellehrer in Amerika, gesagt, also die Frauen haben einen riesigen Vorteil, weil wenn sie Selbstverleugnung nicht gelernt haben, dann lernen sie spätestens dann, wenn sie ihr Kind haben. Weil da, weißt du, da musst du nachts aufstehen. Da kannst du nicht sagen, oh, mein Kissen ist so warm und das Kind ruft und schreit. Ja? Und das geht dir ja ans Herz. Das ist ja dein Kind. Ja? Okay, bei den Vätern schon auch, denke ich. Aber vielleicht nicht so wie diese Liebe, die eine Mutter hat, weil die musste das Kind 9 Monate austragen mit vielen Schmerzen und Problemen und Schwierigkeiten. Die Geburt ist nicht einfach. Und wenn das Kind auf der Erde ist und hier seine eigenen Schritte mal anfängt zu gehen, wird es auch nicht einfacher. Und da muss die Mutter von sich etwas hergeben. Das ist diese Liebe, die eine Mutter hat, diese Aufopferung. Sie gibt etwas von sich her, um seinem Kind etwas Gutes zu tun. Und das ist in diesem Wort Agape, Liebe, enthalten. Wie Gott diese Liebe sieht und wie er sie einschätzt und einstuft, wie wichtig die ist, das lesen wir vor allem im 1. Korinther Kapitel 13. Okay, werdet ihr da gähnen und sagen, ja klar, kenne ich das Kapitel, wird an jeder Hochzeit vorgelesen. Ja. Ich möchte mal das Kapitel, die ersten 3 Verse nur lesen, um uns da ein bisschen Verständnis ins Herz zu bringen, was das heißt. Da sagt Gott, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, und da geht es im Kapitel davor um Sprachenreden, ja, und das war damals eine große Sache in Korinth, ja, in fremden Sprachen zu reden oder sogar in Sprachen zu reden, die niemand versteht, das war damals eine große Sache, und der Paulus tut eigentlich in Kapitel 12 das ein bisschen runterbrechen und sagen, Mensch, langsam, es gibt einen Weg darüber hinaus, ja, es gibt etwas viel, viel Wichtigeres. Und dann geht es in das Kapitel 13 rein, wo es das sogenannte Liebeskapitel ist, wo es um die Liebe geht. Er sagt, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, und ich meine, das ist etwas Großartiges, wenn du einen Menschen triffst, der viele Sprachen spricht, also mich beeindruckt das immer, weißt du, wenn du da Menschen hast, kriegst du plötzlich mit, der spricht fließend Englisch, du kriegst mit, der kann Französisch, und vielleicht kann er noch Spanisch auch noch, gell? So, hier. Wie du das, ist faszinierend. Da kommt jemand, du kannst mit dem nicht reden, weil du die Sprache nicht kennst. Und dann hast du jemand dabei und der redet plötzlich einfach mit dem. Das ist für mich eine ganz tolle Geschichte. Ja. Aber Gott sagt, selbst wenn du alle Sprachen der Menschen reden könntest, aber keine Liebe hast, dann bist du wie ein tönernes Erz oder eine schallende Zimbel. Das heißt, wie so ein Instrument, zack, der Klang kommt und der Klang geht und das war's. Ist nichts dahinter, ja. Vers 2. Und wenn ich Weissagung habe, also etwas von Gott weitergeben kannst, wo wichtig ist für die Menschen, und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, also er meint damit Erkenntnis Gottes. Wenn du das alles weißt, das ist ja alles von Gott weißt. Und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze. Also, das will doch jeder von uns haben, oder? Aber jetzt kommt der Nebensatz. Aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Nichts, nichts, nichts. Deswegen mag ich das nicht, vielleicht tue ich manchen da Unrecht, aber wenn ich auf eine Bibelschule gehe und nur Bibelschule habe, dann passiert manchmal ganz komische Sachen, weißt du, du weißt immer mehr, immer mehr, immer mehr, aber dieses Praktische, weißt du, die Bibel ist uns ja geschrieben worden wie so ein Brief, damit wir daraus lernen, zu leben. Und das ist damit gemeint, wenn ich alles weiß, alle Geheimnisse und alle Erkenntnis Gottes und Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. So wichtig ist die Liebe. Und da ist diese Agape-Liebe gemeint, diese aufopferungsvolle Liebe, diese Mutterliebe, die eine Mutter für ihr Kind hat. Und dann geht es weiter in Vers 3, wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Das steckt ja in uns Menschen so ein bisschen drin. Du gibst etwas und sagst, ja, guck mal Gott, das was ich habe, gebe ich den Armen. Und das ist gut, ist doch gut, Gott, oder? Ja, Gott wird sagen, ja, das ist gut.
Aber du musst es mit der Liebe im Herzen tun. Und wenn du es nicht mit Liebe im Herzen tust, ein Dienst für Gott auch, weißt du? Dann steht nicht dran, dann bist du nichts, sondern da heißt, dann nützt es dir nichts. Kennt ihr diesen berühmten Vers, geben ist seliger als nehmen. Ja? Wenn du etwas gibst, das macht auch etwas mit dir. Aber mach's mit Liebe. Weißt du, und dann ist das das, was hier unser Vers hier sagen will. Deswegen ist, denke ich, so wichtig, dass wir verstehen, was Gott unter Liebe versteht. Ja. Gott sagt im Matthäus-Evangelium in Kapitel 22, da spricht der Herr Jesus zu uns über die Liebe, in Kapitel 22, in Vers 37, da fragt ihn ein Gesetzesgelehrter, indem er ihn versuchen will: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Kennt er die Antwort schon? Der Herr Jesus spricht zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, Agape. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Und jetzt, das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, wenn dir jemand erklärt im Alten Testament, wie toll und wie gut er sich auskennt und er hat diese Liebe nicht für seinen Mitmenschen und er hat diese Liebe für Gott nicht. Eine Liebe zu Gott, die ihn etwas kostet. Weißt du, Agape-Liebe, das heißt, ich gebe etwas auf, damit ich jemand dienen kann, etwas geben kann. Dann ist es nichts. Das ist das wichtigste Gebot. Den Herrn, deinen Gott, zu lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Gewichtung von Gott, was uns denn am wichtigsten sein soll. Und deswegen dieser Vers: Das Endziel der Weisung ist aber Liebe aus ungeheucheltem Herzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie kann ich eigentlich lieben? Das ist ja leicht gesagt. Ich denke, auch Menschen, die Gott nicht kennen, die können auch lieben. Aber ist schwierig. Warum ist das schwierig? Na, ist diesem Wort Agape ja, diese Aufopferung steckt da drin. Und ein Mensch ohne Gott, der wird immer automatisch, vielleicht nicht in einer normalen Situation, vielleicht dann, wenn es eng wird, egoistisch handeln. Weißt du? Da gibt es viele, viele Geschichten von Müttern, wie sie sich selber aufgeopfert haben. Viele Geschichten von Müttern, die unglaubliche Dinge getan haben. Gell? Ich weiß nicht, ich erinnere mich an eine Geschichte, die wirklich passiert sein muss, wo eine Mutter ihren Kleinwagen anhebt, dass das Kind rauskommen kann, wo in das Auto kommen ist. Und das glaube ich, dass die diese Kraft da entwickelt hat. Ja. Es gibt viele Geschichten von Müttern, die selber ihr Leben aufgegeben haben, damit ihr Kind leben kann. Und diese tiefe Liebe, die eine Mutter automatisch gegenüber ihrem Kind in sich drin hat, wie schaffe ich das, dass ich diese Liebe anderen Menschen gegenüber reinbringe in mein Herz? Wie schaffe ich das? Und ich glaube, ein Mensch allein schafft es nicht. Da ist etwas ganz, ganz Großartiges nötig. Ihr kennt alle den Vers im Johannesevangelium in Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Und da ist auch diese Agape-Liebe drin. Er opfert und gibt seinen einzigen Sohn. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn die Welt geliebt wird von Gott, dann sind damit die Menschen gemeint. die Welt, also die Menschen, die in der Welt leben. Und er liebt die Menschen. Und deswegen hat er seinen Sohn gegeben. Und wenn Gott diese Liebe ist, also wir lesen im 1. Johannesbrief, Gott ist Liebe. Weißt du, dieser Vers wird immer so gern irgendwie so ganz plakativ so auf Ansichtskarten drauf gezeichnet und er wird auch gerne zitiert. Gott ist Liebe und deswegen. Was für ein Wort steht da für Liebe? Agape, Liebe. Aufopferungsvolle Liebe. Und wenn wir uns das als Beispiel für uns nehmen, dann müssen wir verstehen, dass auch wir, wenn wir lieben wollen, auch etwas hergeben müssen. Wie kann ich lieben? Ein Mensch, der den Herrn Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, ein Mensch, der mit Gott lebt, was hat denn der in sich drin? Wer weiß das? Was ist in dem Menschen drin? Ja, der Geist Gottes lebt in ihm. An anderer Stelle, durch den Geist Gottes ist Jesus Christus in ihm. Korintherbrief, können wir einfach mal nachschlagen, ja? Wo ein bisschen einfach mal schauen, selber mal suchen. Jesus Christus in mir, in euch, schreibt der Paulus im Korintherbrief. Durch den Heiligen Geist. Und wenn jetzt Gott in dir wohnt, durch den Heiligen Geist, was wohnt dann auch in dir? Die Liebe Gottes. Im 1. Johannesbrief, der ist schon ein ganz toller Brief, müsst ihr echt mal lesen, denn der war eben auch schon auf meiner Agenda, jetzt hier in dieser Zeit, das war echt ein schöner, schöner Brief, muss ich echt sagen. Da steht in Kapitel 4, Vers 19, wir lieben, Agape, Liebe, wir lieben aufopferungsvoll, weil er, also Gott, uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, ein Mensch ohne Gott, diese Liebe, das ist immer endlich. Die wird irgendwann mal vom eigenen Egoismus überrollt werden. Aber die Liebe, die du von Gott bekommst, wenn du ihn annimmst, die ist in deinem Herz drin. Jetzt fragt man sich, warum habe ich nicht eine natürliche Liebe den anderen Menschen gegenüber, manchmal im Alltag? Gibt es Menschen, mit denen tue ich mir echt schwer? Aber Gott ist ja Liebe. Warum habe ich dann diese Liebe dem anderen oder der anderen gegenüber nicht so? Naja, wir wissen, dass wir immer noch in unserem alten Leib sind. Wir wissen, dass wir zwar eine neue Schöpfung sind, inwendig im Herzen. Aber Gott drängt sich da nicht auf. Er ist nicht wie so ein Geist, der dämonisch Besessenen, der sich ausbreitet und den Menschen zur Marionette macht. Das will Gott nicht. Er will immer noch deinen freien Willen respektieren. Und der freie Wille heißt, gebe ich Gott Raum in meinem Leben oder gebe ich ihm keinen Raum in meinem Leben? Und wenn du ihm den Raum gibst, dann schlägt diese Liebe durch. Weißt du, der Paulus schreibt im Korintherbrief einen ganz, ganz tollen Vers, das ist mir gerade eingefallen. Wir haben diesen Schatz in tönernen Gefäßen. Das tönerne Gefäß sind wir. Weißt du, und da kommt automatisch die Geschichte von Gideon im Alten Testament, wo sie mit diesen Lichtern in diesen Krügen kommen und dann die Krüge zerschlagen. Und dann wird das Licht sichtbar. Und Gideons Armee hat Erfolg, oder was heißt Armee? Das war nur ein kleiner Haufen. Gewinnt, ja. Und das sagt der Paulus hier in diesem Kapitel da vom Korintherbrief, ja. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, dass das, was wir tun und was wir lieben, nicht aus uns ist, sondern aus Gott. Liebe aus Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Vielleicht könnt ihr die Verse mal daheim nachschlagen im 1. Johannesbrief in Kapitel 4, Vers 7 bis 13. Da ist das sehr genau beschrieben, dieser Ablauf. Da sagt er, dass wir uns einander lieben sollen. Aber er sagt auch sogleich, dass diese Liebe aus Gott ist. Und wer nicht beständig liebt, der hat Gott eigentlich nicht erkannt. Ja, weil ja Gott Liebe ist und er in uns wohnt. Und die Liebe, die hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie eigene Entscheidungen und viel Kraft Gott empfangen haben, gell? Und zu Gott gesagt haben, ja, jetzt möchten wir dich aufnehmen, so gönnerhaft, gell? Sondern da sagt er in Vers 10, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Vers 13, hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Dieser Geist wirkt in uns, dieser Geist Gottes, und das ist schön. Liebe ist vor allem eines, sie opfert sich selber auf. Das heißt, ein Opfer, dazu musst du auch etwas tun. Ja. Gehen wir mal ins Johannesevangelium im 13. Kapitel. Das sind übrigens alle Verse, wo es um diese Agape-Liebe geht. Also es ist immer, wenn hier von Liebe die Rede ist, immer von Agape-Liebe. Da sagt der Herr Jesus, er hat kurz vorher angekündigt, dass er bloß noch eine Weile, kurze Weile bei ihnen sein wird, bei seinen Jüngern. Und jetzt sagt er in Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Interessant, in den Vers 34, den möchte ich mal ein bisschen auseinandernehmen, zusammen mit uns. Das ist ein Gebot Gottes, lieben. Sagst du, okay, wie kann ich, klick, Liebe. So, Gott sagt dir, das ist ein Gebot. Aber ich kann ja nicht einfach so einen Schalter umlegen, dass mein Herz sagt, jetzt liebe ich den, den ich vielleicht gar nicht so mag. Oder wo ich mir schwer tue mit dem. Wie geht es? Also die Grundlage ist gelegt, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Dann ist Gottes Geist in dir. Und da ist auch diese Liebe Gottes in dir drin. Das ist die Grundlage. Das ist Basis. Ohne das geht gar nichts. Und jetzt, das was hier der Herr Jesus ihnen jetzt als Gebot mitgibt, das ist jetzt die Wirkungsweise, was du tun musst, dass die Liebe Gottes sichtbar wird in deinem Leben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Handtücher und T-Shirts und so kennt. Liebe ist, ich weiß nicht, wer das kennt, da sind so zwei so kleine dicke Männle drauf, so kleine Hobbits. Und Liebe ist, und dann ihr nach dem Bad das Handtuch zu reichen und solche Dinge sind da drauf. Also ganz süße Sachen. Aber ganz praktische Sachen sind es, weißt du? Und das steckt ja in diesem Wort Agape auch drin. Du gibst etwas her. Weißt du? Du könntest ja jetzt auch dir überlegen, ja, oh, meine Frau, die war jetzt, ist jetzt im Kalten vielleicht draußen gewesen, kommt jetzt nach Hause, ich könnte dran einen heißen Kaba machen. Ich weiß nur, weiß jetzt nicht, ob ich da ein Geheimnis ausplaudere, ich weiß von jemand, der hat sich immer so gewünscht, der musste immer einen Berg hochlaufen und in Oberelchingen, das ist ein relativ steiler Berg und die Bushaltestelle ist dummerweise unten. Tja, und dann musste man selbst im Winter, wenn es kalt war, hochlaufen. Und die Person, die hat sich immer gewünscht, wenn sie mal durchgefroren und kaputt, nachdem sie im Berg hochgelaufen ist als Schüler, ankommt daheim, dass ein warmer, heißen Kaba auf sie wartet. Das hat sie sich so gewünscht. Und sie hat es nur einmal, glaube ich, gekriegt. Ja. Und weißt du, und eine aufopferungsvolle Liebe, das ist die Liebe, die sich Gedanken macht um den anderen. Die nicht sagt, ah, ich bleibe jetzt hocken, da ist jetzt schön gemütlich im Sessel, sondern jetzt weiß ich, jetzt kommt derjenige nach Hause und ist vielleicht durchgefroren. Was könnte ich tun, dass er jetzt sich freut, dass ihm jetzt schnell warm wird. Ich mache ein Feuerle im Ofen. Und das muss ich aber schon eine Stunde oder zwei vorher machen, weil es ein Kachelofen ist. Das dauert eine Weile, bis der warm wird. Weißt du, sich Gedanken machen. Aber dieses Tun einfach, Dieses einfach tun, etwas im anderen etwas Gutes tun. Das ist ganz praktisch Liebe bezeugen, Agape-Liebe. Also tun. Ich rede gar nicht von Gefühlen oder so jetzt erstmal. Weil das kommt jetzt nämlich, wenn du das tust, weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, wenn jemand sich um jemand anders gekümmert hat und ihm etwas Gutes getan hat. Ich kenne das von Altenpflegern, die wirklich aber ein Herz für diese Menschen haben. Der Matthias Knall war so jemand, der hat ein Herz für alte Menschen gehabt. Und der diesen Job macht, der hat mir immer erzählt, wie von dem, vom Herrn Müller, vom Herr Meier, ich weiß jetzt die Namen nicht mehr. Ach du, der ist immer so süß, wenn der nachts aufwacht und dann klingelt er und dann kommt er und ach, mir ist so kalt, Herr Knall. Ja, und dann habe ich ihm noch eine Geschichte erzählt und der hat so ein richtiges Herz gehabt. Und durch das Tun hat er die Menschen noch viel mehr geliebt. Und das ist das, was der Herr Jesus hier sagt. Damit, wie ich euch geliebt habe, das ist das Maß. Du musst immer ein Maß haben, wie sollst du lieben, so wie der Herr Jesus. Damit, und lassen wir mal den Nebensatz weg, damit auch ihr einander liebt. Das heißt, wenn du jemand etwas Gutes tust, eine Liebestat tust und das beständig tust, dann werden die Gefühle nachkommen, weißt du? Und wir denken oft, ja, ohne Gefühle kann ich nicht lieben. Richtig, oder? Das ist da so denke ich oft, ohne Gefühle. Ja, wieso? Ja, den kann man doch nicht lieben oder so, sagt man. Ja, so ein knorriger Kerl, gell, der wenn ich guten Morgen sage, sagt er nichts und so, weißt du, das geht doch nicht. Na, Gott ist da genau umgekehrt. Der sagt, du musst tun, du musst geben. Und dann wird das andere nachkommen. Und weißt du, warum das nachkommen wird? Weil das in dir drin ist. Weil du Gottes Liebe in dir trägst, durch seinen Geist. Und jetzt musst du das einfach tun. Und dann wird dein Fleisch, dein alter Mensch auch nachkommen. Und werden auch diese Gefühle für den oder diejenige dann auch nachkommen. Und deswegen befiehlt auch Gott im Epheserbrief, den Männern ihre Frauen zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist Tunliebe. Das ist Tunliebe. Weißt du, heute hört man ja oft, ich kann den anderen nicht mehr lieben. Die Liebe ist weg irgendwie, gell? Ja, das Gefühl, ja, vielleicht hast du aufgehört, diese Tunliebe zu tun. Ich denke, das ist ein ganz großes Geheimnis, wo da drin steckt. Und das sagt auch der Epheserbrief. Dieses Geheimnis ist groß. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit auch ihr einander liebt. Tust du Liebe, wird diese Liebe auch nachkommen. Und dann gräbst du diesen Schatz an, den Gott dir gegeben hat in seinem Geist, weißt du, diese Liebe, die er dir ans Herz gegeben hat. Dann öffnest du gewissermaßen diesen Schatz für andere Menschen und für Gott. Und das Maß ist immer hier der Herr Jesus Christus. Und er würde das nicht hingeschrieben haben, wenn nicht die Möglichkeit gewesen wäre, dass wir das auch nachverfolgen können. Es gibt eine wunderschöne Geschichte dazu, auch im Johannesevangelium. Und zwar von dem Petrus. Petrus war ja einer, der war voll bei der Sache, gell? Wenn Jesus was gesagt hat, dass was getan werden muss, dann war der Petrus der Erste, der seine Hand gehoben hat, jawohl, das machen wir jetzt. Gell? Das war auch derjenige, der angesprochen worden ist vom Herrn Jesus, weil er gewusst hat, wie er ist und wo er gesagt hat, komm, fahren wir raus zum Fischen. Und Petrus dann gesagt hat, ja, ihr habt nichts gefangen, gell? Aber er war derjenige, der die Initiative da gehabt hat, weißt du? Das war so ein Mensch, gell? Und bei ihm gibt es so eine kleine Geschichte, wo wir ein bisschen was über diese Liebe Gottes lernen und auch darüber etwas lernen können, wie wir das in unserem Leben einbauen können. Das ist ja gewissermaßen eine Schule, wo der Herr Jesus mit seinem Herrn Petrus mit dem Petrus hier durchgegangen ist. Ja. In diesem 13. Kapitel, wo wir eben gerade waren, da spricht der Herr, da wird der Herr Jesus vom Simon Petrus angesprochen. Herr, wohin gehst du? Und Vers 36. Also er bezieht sich auf die Verse vorher, wo der Herr Jesus angekündigt hat, dass er gehen muss von ihnen. Und Jesus antwortet ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Er hat damit gemeint, dass er ans Kreuz geht und dass er dann stirbt und wieder aufersteht. Du wirst mir aber später folgen. Vers 37, Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Er war so jemand, er hat es auch so gemeint, bin überzeugt, dass er das so gemeint hat. Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus wusste, was er tun würde. Und er hat zu ihm gesagt, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ich bin überzeugt, dass der Petrus den Herrn Jesus lieb gehabt hat, dass er ihn wirklich geliebt hat von ganzem Herzen und bereit war, sich aufzuopfern für ihn. Agape, Liebe. Aber der Herr Jesus wusste sehr genau, wie schwach wir Menschen sind. Er wusste sehr genau, dass der Petrus ihn in dieser Stunde, wo es drauf ankam, wo er Angst hatte um sein Leben, schwach werden würde. Und jetzt lesen wir in Kapitel 21, wie dann der Herr Jesus das wieder kalt hat. Weil wir erinnern uns an die Situation. Jetzt sagt er, der Petrus, mein Leben will ich für dich geben. Ja. Und kurz später kommt er in diese Situation, wo der Herr Jesus gefangen genommen wird, im Hof des Hohepriesters ist. Und er identifiziert wird als Nachfolger von Jesus. Und jetzt hätte er die Chance gehabt, er muss ja jetzt gar nicht Jesus retten oder sein Leben geben, sondern einfach sagen, ja, ich bin ein Nachfolger von Jesus, ich gehöre zu ihm. Hätte ja noch gar nicht bedeutet unbedingt, dass er sein Leben lassen muss. Aber in dieser Sekunde ist er schwach gewesen und hat Angst bekommen. So wie wir auch manchmal schwach sind und Angst bekommen. Oder vielleicht eine Wut haben auf jemanden, deswegen denjenigen nicht lieben können. Das ist genau dasselbe. Ob da jetzt Wut, Angst oder was auch immer uns von unserem alten Menschen dazwischen kommt. Es kommt uns dazwischen. Jetzt hat er aber nicht nur einmal die Chance bekommen, sondern da kam noch ein zweites Mal die Chance. Erinnert euch? Und ein drittes Mal die Chance. Und jedes Mal hat er versagt. Er hat seine aufopferungsvolle Liebe nicht unter Beweis gestellt. Und dann kräht der Hahn. Und dann ist der Petrus am Boden zerstört. Verstehst du? Er ist am Boden zerstört. Und jetzt stirbt der Herr Jesus am Kreuz, jetzt wusste er gar nichts mehr. Er steht wieder auf und sie begreifen das, was Jesus vor ihnen zu ihnen gesagt hat, dass er wieder auferstehen wird und so weiter. Und dann kommt er jetzt in diese Situation, wo der Herr Jesus sich ihnen offenbart, am See von Tiberias, wo er ihnen von draußen vom Ufer zuruft, dass sie nochmal ihre Netze auswerfen sollen, wo sie Fische reinholen, wie damals, vor 3 Jahren. Und er kommt zu ihm ins Feuer und der Petrus ist ganz zurückhaltend. Das ist gar nicht so, wie er sonst ist. Warum ist er wohl so? Ja, weil er diese Last noch mit sich rumschleppt, dass er versagt hat. Dass er total versagt hat, dass diese Agape-Liebe irgendwie nicht durchgedrungen ist bei ihm. Damals am Lagerfeuer, am Hof vom Hohepriester. Und Jesus lässt es nicht zu, dass es so bei ihm bleibt. Und jetzt kommt eben diese Situation, wo wir etwas lernen dürfen. In Vers 15 vom 21. Kapitel heißt es, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Nicht der Simon Petrus zu Jesus, ja. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Agape-Liebe wird hier angesprochen. Liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er antwortet nicht mit Agape-Liebe, sondern mit Phileo. Also, dass er diese brüderliche Liebe in sich drin hat. Dieses Gefühl für ihn. Weißt du, da ist jetzt nichts mehr übrig von diesem Petrus, der im 13. Kapitel brüllt, mein Leben will ich für dich geben. Liebe, Agape-Liebe, ich opfere mich für dich. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man das begreift, dass wir selber von uns aus diese natürliche Liebe nicht in uns drin haben. Und dass wir darauf angewiesen sind, dass Gott in uns wirkt. Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Wer sind mit Lämmer gemeint? Seine Gemeinde. Die Menschen, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Auch wieder Agape-Liebe. Interessant sowieso, wie er ihn anspricht. Sehr förmlich. Ja? Also ist wie, damals gab es keine Nachnamen. Die gibt es erst seit einer Weile. Wie würde man sagen? Hier. Mario, Maurer, liebst du mich? Also sehr förmlich eigentlich. Gell? Und er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt wieder Phileo, und der Petrus spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und jetzt spricht er ihn nicht mehr mit Agape an, sondern mit Phileo. Also brüderliche Liebe, diese Gefühlsliebe. Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und wisst ihr, das war so ein Knackpunkt im Leben von Petrus. Jesus hat ihn da in der Schule genommen. Er hat ihm gezeigt, und erstens war er auf dem Boden und Jesus hat ihn wieder aufgehoben. Und er hat ihm gesagt, weißt du, auch wenn du nicht sagen kannst, ich habe diese Liebe jetzt in mir, hast du trotzdem die Aufgabe, meine Gemeinde zu bauen. Das ist deine Aufgabe. Auch wenn du nicht mehr so, wie in Kapitel 13, ja, ich opfer mich, mein Leben und so weiter. Nee. Auch wenn das vielleicht nicht so da ist. Weide meine Schafe, tu den Dienst, den ich dir gegeben hat. Und wir wissen, dass der Petrus einen Dienst hatte. Er ist zu den Juden gegangen, ja, und er hat eine große, große Aufgabe erfüllt. Hat einen dramatischen Tod später erlitten, aber er hat diese Aufgabe, die ihm der Herr Jesus gegeben hat, tatsächlich erfüllt. Aber er musste zuerst einmal verstehen, dass diese Liebe, dass er die nicht einfach so kriegt, sondern dass er nötig hat, Gottes Liebe in sich zu bekommen und zu leben und zu lieben. Ohne mich geht es nicht. Ja. Und schön finde ich, dass derselbe Petrus, und das soll jetzt der Abschluss sein, im ersten Petrusbrief etwas schreibt, in Kapitel 1, letzte Vers, wo wir noch aufschlagen. Lies mal ab Vers 20 vom Zusammenhang. Da schreibt der Petrus, und ich stemme in der Zerstreuung. Er sagt kurz vorher, dass sie erlöst sind mit dem kostbaren Blut von Jesu Christi. Lies mal ab Vers 21. Die ihr durch ihn, also durch Jesus, an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube in eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Brüderliebe gereinigt habt, so liebt einander aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und das ist der Schlüssel. Dass ein Mensch so lieben kann, wie Gott lieben kann, dass er durch den Herrn Jesus Christus sich verändern lässt in eine neue Kreatur, wo Gottes Geist in ihm wohnt. Und das ist die Basis. Und dass er versteht, dass er nicht aus eigener Kraft lieben kann, sondern dass er sich selber zurücknehmen muss, damit Gottes Liebe in seinem Leben für andere und für Gott sichtbar wird. Amen.
Spiel benutzen. Ja, Vater, wir dürfen auf dich schauen. Du hast deinen Eingeborenen, deinen geliebten Sohn, hast du auf die Erde gesandt. Du hast genau gewusst, was auf ihn zukommt. Und trotzdem hast du in deiner Liebe zu uns dein Liebstes hingegeben. Ich möchte bedanken, Vater, dass ja, du diesen Plan durch deinen Sohn vollendet hast. Und jeder, der das im Glauben dieses Erlösungswerk annehmen durfte, einfach dadurch frei ist. Und beten auf diejenigen, die das noch nicht getan haben. Wenn man nicht das Erlösungswerk für sich in Anspruch genommen haben, dass sie es erfassen und diese Liebe, die du auch ihnen gegenüber weißt, dass sie das noch annehmen. Ich möchte dich loben und preisen. Dir für alles bei deiner Liebe Dank sagen. Amen. Und dann kann zusammen mit unserem Lied singen, ich weiß, was noch wo steht, und Liebe ohne Gleichen, ich meine, das ist sogar schwarz. Wie ging aus, wenn er vielleicht schon jemand gerade was austeilt?
Im schwarzen Liederbuch.
Oh, Herr, die Nacht.
Ja, oh, Liebe ohne Gleichen, ja, kein Sinn kann hier rein. Ich denke, es ist schön, wenn wir einfach diesen Gedanken zum Mitnehmen in die Woche, wie der Herr Jesus uns liebt, damit wir einfach ja, aus dieser Liebe heraus, wo er uns erwiesen hat, eben auch uns gegenseitiger lieben. Ja, so darf ich allen jetzt eine gesegnete Woche wünschen. Ja, der Herr sei mit euch, genau, und dann sehen wir uns am kommenden Sonntag wieder.
Wenn es jemand ist. wenn es was wir hier sagt, ich sage, du bist doch nicht, ich hoffe nicht. Wenn ich mal eine
Thank you. Ich glaube, das ist ein bisschen.